Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2, Lesung im 2. Heute mit der 7. Folge von Max Moors Roman Venus in den Fischen aus dem Jahr 1927. Es geht, neben Medizin und Astrologie, um das Verhältnis der Geschlechter und der Rassen und es geht nicht zuletzt auch um Liebe. Zur Feier der Eröffnung der medizinisch-astrologischen Heilanstalt des Star-Astrologen Louis Aber und seiner ärztlichen Assistenten Sebastian Quess und Nellie Otterloh hat begonnen. Die Gäste sind eingetroffen und begrüßt. Nun gilt es bei der Tischordnung, die individuellen Neigungen und die Interessen des Instituts unter einen Hut zu bringen. Venus in den Fischen von Max Moor. Urli Jäcki liest den zweiten Teil aus dem zweiten Teil des Romans die Kapitel 4 und 5.
Zweiter Teil 4. Die Tatze. Dr. Abba saß mit Frau Nana Chakornak zu Tisch. Am liebsten hätte er seine kleine Tochter bei sich gehabt, denn er fühlte sich plötzlich sehr einsam und ausgebrannt, als der Taumel der Vorbereitungen vorüber war und die ersten Gäste vorfuhren. Es war das grausame Gefühl, das alle Wirte und Veranstalter überfällt, wenn die Stunde schlägt. Es war das große Loch, das in einer gesellschaftslosen Zeit zwischen Sehnsucht und Erfüllung gähnt. Der Wein ist entkorkt, die Frisur sitzt, die Geigen sind gestimmt. Da fährt als erste Göttin der Nacht Frau Olga Jachmann vor und sagt: »Tach, Meister, kommen wir zu spät?« Und Herr Paul Jachmann sagt: »Siehst doch, Mutti, dass wir die Ersten sind. Wer hat wieder mal recht?« Und Frau Olga Jachmann sagt: »Wo hat Fräulein Otterloh dieses himmlische Kleid gekauft?« Und Dr. Abba sagt: »Herzlich willkommen.« So sind die Feste nun einmal in einer Zeit, die zu allem und nichts ihre großen Vorbereitungen braucht, um dann, wenn alles wohl organisiert ist, den Sinn des Festes zu versagen. So sind die Feste Europas, dachte Abba. Jetzt wäre es gut, die kleine keusche Venus in den Fischen neben sich zu haben und zu fühlen, etwas hängt an dir. Aber das ging nicht. Die Leitung des Instituts musste rundum gereicht werden. Wenigstens vertauschte Abba im letzten Augenblick die Tischordnung, damit er nicht, wie ursprünglich geplant war, neben Frau Olga Jachmann, der Frau des zweiten Geldgebers, zu sitzen kam. Er gab Mutti Jachmann an Professor Anderheggen ab, an den großen Nervenarzt, der Abbas Astrologie sehr skeptisch gegenüberstand, der sich aber schon des Öfteren in der Öffentlichkeit für Abbas psychologische Kunst eingesetzt hatte und ihm sogar zuweilen einige schwierige Patienten aus seiner eigenen Klinik zur Behandlung überwies. Abba nahm Herrn Professor Anderheggen Frau Nana Chakornak weg und setzte sie neben sich. Sie war die Einzige, die ihn jetzt ein wenig trösten konnte. Nana Chakornak war eine Insassin des Instituts. Sie bewohnte das schönste Zimmer in der Molkerei der Königin Luise. Sie war wohl die reichste Patientin, die Dr. Abba zurzeit sein eigen nannte. Sie war ein herrliches, schlankes Geschöpf zwischen 19 und 45 Jahren, schwarz, Elfenbeinteint. Sehr zerbrechlich. Sie trug an diesem Abend ein kornfarbenes Kleid, das deutlich zeigte, dass Frau Nana Chakornak kein Modell für den Maler Rubens gewesen wäre. Der Niederländer hätte hier vergeblich nach den heiligen Eutern seiner agrarischen Fantasie gesucht. Niemand sah Frau Nana Chakornak an, dass sie die Tochter eines kleinen Münchener Flickschneiders war. Sie war mit 12 Jahren ihrem Vater durchgebrannt, was in der Stube des Flickschneiders nicht sonderlich aufgefallen war, da noch 7 andere Geschwister dort hausten. Was sie bis zu ihrer ersten Ehe mit einem bayerischen Architekten getrieben hatte, ahnte kein Mensch, außer Dr. Abba. Seitdem war sie 3-mal verheiratet gewesen. Dem Architekten war sie schon nach 1 Jahr davongelaufen, weil seine übertriebene Bodenständigkeit sie aufrieb. Einem mitteldeutschen Theaterintendanten, der sie kurz danach gefreit hatte, war sie im selben Augenblick entwischt, als sie sämtliche Allüren des Theaters angenommen hatte und zugleich das Theater in seiner ganzen Schäbigkeit durchschaute. Mit ihrer 3. Ehe hatte sie ihr Glück gemacht. Sie wurde die Gattin eines schweren rheinischen Industriellen, dessen 40-jähriger Sohn aus 1. Ehe die neue Mama anbetete. Herr Schakornak selbst war schon im ersten Jahr in dieser Ehe so krank und schwach gewesen, dass er nur noch mit Mühe seine Aktionäre übertölpeln, seine Arbeiter aushungern und seine schöne junge Frau auf den Nacken patschen konnte. Nach 3 Jahren starb er und hinterließ seinem Sohn seine Betriebe und seiner Frau eine Rente mit vielen Nullen. Seitdem hieß Mieze Unterberger Nana Schakornak. Den Namen Nana trug sie schon seit Mitteldeutschland. Der Name Schakornak öffnete ihr alle sogenannten Salons. Ihre Rente erlaubte ihr jeden Spleen der Welt. Aber man konnte nicht sagen, dass Frau Nana Schakornak ihr Geld schlecht gebrauchte. Im selben Augenblick, da sie frei und reich geworden war, hatte die Flickschneiders Tochter eine tiefe Melancholie überfallen. Diese Melancholie hielt sie von allen Dummheiten ab, zu denen sonst der schnelle Reichtum verführt. Diese Melancholie war eine ehrliche Melancholie, denn sie konnte nicht anders überklebt werden als mit Wohltätigkeit und gutem Tun. Da saß Frau Nana Schakornak neben dem Sohn des Neptun inmitten der besten Gesellschaft der Stadt und sah aus wie eine junge Königin, geformt aus Bernstein und Silber und einem großartigen Bankkonto. Und niemand außer ihrem schwarzen Nachbar ahnte, dass ihre Gedanken stetig einen kleinen Halt suchen mussten in der kleinen Kinderbewahranstalt, die sie im Norden der Stadt unterhielt, und in dem kleinen Straßenköterasyl, das sie auf ihrem Landgut eingerichtet hatte. Diese Frau wählte aber, als er plötzlich zu Beginn seines Festes die große Kluft fühlte, die in einer Betonzeit zwischen Sehnsucht und Erfüllung klafft. Diese Frau war zu ihm gekommen, um sich bei seinen Sternen einen Rat zu holen gegen ihre anwachsende Melancholie. Sie war die einzige Patientin dieses Hauses, die er ohne Bluff und ohne kleine Vernunft über ihre Sterne aufgeklärt hatte. Sie war die geborene Selbstmordkandidatin. Er hatte es ihr ohne große Schonung mitgeteilt. Sie hätte doch die kleinen Lügen der kleinen Vernunft schnell durchschaut. Jetzt suchte Frau Nana Schakornak Hilfe bei dem Stern, der ihrem Lebensplaneten, dem Saturn, nach Abbas gutem Rat am ehesten gewachsen war. Es war der Mond, an dessen sanftem Glanz Frau Nana Schakornak ihr wundes Herzchen laben sollte. Der nahe Mond, der Tröster, das Gestirn der seligen Tränen, das Gestirn der Frauen, welche gerne schweben wollen und nicht schweben können, das Gestirn, das die Konturen dieser harten Erde mildert und verwischt. Er sollte helfen gegen den zerstörenden Saturn, den unerbittlichen Stern, den harten Stern, den Stern der ewigen Schwerkraft und des ewigen Bodensatzes, den Stern, der in dem Himmelsraum des Steinbock seine größte Kraft entfaltet und der den Himmelsraum des Wassermann für alle Ewigkeit dem Uranus streitig machen will. Giedings Stern in Madrid, Napoleons Stern auf St. Helena, Heinrich von Kleist Stern am Wannsee, der Stern der Bankrotteure und Paragraphenopfer, der Stern der Flickschneiders Töchter, wenn sie sich in das Himmelbett des Reichtums legen wollen. Abba hielt von der Tafel aus seine Begrüßungsrede und seinen kleinen Vortrag. Er sprach nur kurz. Er hatte sich vorgenommen, seine große Laune erst zum Feuerwerk loszulassen, wenn sein Katzenjammer über die Gesichter der lebenslänglichen Großstädter ringsum ein wenig verflogen war. Er sprach über den Uranus, über 1960, über die Schatten, die das kommende 2000-jährige Reich des Uranus und des Wassermann vorauswarf. Er sprach über seine eigene Methode, dieses zukünftige Gottmenschentum in jedem einzelnen Patienten schon jetzt zu wecken und vorwegzuleben. Er sprach zwischen der schwedischen Schüssel und dem Lammbraten, garniert mit Tomaten, Bananen, Kartoffeln und Rahmsoße. Er sprach zwischen dem alten Sherry und dem 1899er Chateau Médoc. Und hier ereignete sich ein kleiner Zwischenfall, den Dr. Abba nie Frau Nana Schakornak vergessen wollte. Fräulein Otterlo war eine kleine brave Tochter, durch die man sich verwurzelt fühlen konnte, wenn man ein heimatloser Rebell war, ein Outcast and a Rab, wie Abba bei seinem früheren Sklavenhändlern hieß. Fräulein Otterlo war ein liebes Kindchen, ein richtiges Geschenk des Jupiter an den Neptun. Jedoch mehr war sie nicht in diesem Augenblick für Dr. Abba. Sie hätte niemals wie Frau Nana Chakornak den plötzlichen panischen Schrecken begriffen, der ihn mitten in seinem Vortrag überfiel. Sie hätte diesen Schrecken nicht begriffen und auch nicht gelöst, wie Nana Chakornak ihn löste. Er hatte seinen Vortrag begonnen mit einer kleinen, feinen Entschuldigung seiner schwarzen Haut und seiner weißen Haare, mit der er ganz mechanisch jeden Vortrag anzufangen pflegte. Er sprach dann über seine astrologischen Gesichte und über das Ende des merkurischen Jahrhunderts. Er wollte gerade über seine unglückliche Liebe zu Europa sprechen, zu dem Land des Jupiter, als es geschah. Er sah vom Tischtuch auf und überblickte die Gesichter seiner Gäste. Er sah mit einem Mal lauter helle Fratzen vor sich, lauter Feinde, lauter Sklavenhändler. Das saß vor ihm wie eine Horde weißer Sklavenhändler, die zwar zur Zeit ihre Macht über ihn verloren hatten, die sich aber doch im nächsten Augenblick auf ihn stürzen würden. Die Weiber waren halb entkleidet, warum halb? Die Männer riefen alle, »Was willst du denn mit deinen Sternen, 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 Sternen? Gib uns doch einen Zweck, 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 Zweck. Du bist ein Tier, 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 Tier.« Und plötzlich knallten alle mit den Peitschen gegen ihn und seine armen Worte. Und eine große, bleiche Wintersonne senkte sich gespenstisch zwischen ihn und seine Hörer. Und statt des Satzes, der jetzt kommen musste, »Europa muss dem grünen Jupiter dienen, bis uns der blaue Uranus erlöst«, kam nichts. Ein kleines Stöhnen nur. Und dann Gesang. Louis aber sang. Ein wenig nur. Ganz leise nur. Die ersten Noten nur des ältesten Niggerliedes der Welt, The Winter Song. Das Lied, durch das sein Vater Archimedes aber weltberühmt geworden war. Die Neger in den hohen Bergen singen dieses Lied, wenn Winter ist und wenn die Angst kommt, dass es nicht mehr Frühling wird. Denn wo steht für ein armes Niggerhirn geschrieben, dass nach jedem Winter wieder Blumen kommen? Wer weiß, ob es nicht eines Jahres bei dem ewigen Winter bleibt? Man muss den Frühling rufen, 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 rufen. Denn ohne großen Lockruf kommt der Frühling nicht. An jedem Abend seines langen Lebens hatte Archimedes aber voller Inbrunst diesen Ruf gerufen. Come to me, come again. Und dann ging stets ein Rasen durch die Säle in Chicago, London, Paris. Und dann kam das Da Capo. Come to me, come again. Und so sang plötzlich Dr. Aber leise und mit einer Inbrunst, die nur die Flickschneiderstochter aus München ganz erfasste, während es die übrigen Gäste für eine witzige kleine Dreingabe hielten. Come to me, come again. Und weiter? Weiter nichts. Frau Nana Chakornak griff nach Abbas kaffeebrauner alter Tatze, die neben ihrem Weinglas auf dem Tischtuch von Damast sich plötzlich wie im Krampf zusammenkrallte. Sie streichelte unbemerkt darüber und ließ den großen Strom ihres Mitgefühls in diese schwarze Tatze strömen. Sie streichelte mit ihrer weißen Hand aus Mondschein und Saturn die schwarze Tatze wieder glatt. Und Abba fühlte, wie die Fratzen wieder wichen und wie die große, bleiche Wintersonne wieder schwand und sprach den Satz, »Europa muss dem grünen Jupiter dienen, bis uns der blaue Uranus erlöst.« Und alle Europäer klatschten, »Hoch, Europa, hoch!« Dies war der kleine Zwischenfall, den aber nie Frau Chakornak vergessen wollte und dem die kleine Venus in den Fischen nicht gewachsen gewesen wäre. Und niemand außer Frau Chakornak ahnte etwas von Abbas Vision. Nicht einmal sein erstgeborener Dr. Quass, obwohl der seine Falkenaugen aus Tirol an diesem Abend ganz besonders spielen ließ. Der tastete die Gesichter seiner Gäste und Patienten ab und las ganz andere Dinge drin wie Dr. Abba. So also sah sie aus, die Creme der Creme, die sich begnügte mit der einen Antwort jener zwei Fragen, die nach Fräulein Otterlos Patent das Leben an uns stellte. So sah die Sehnsucht aller kleinen Assistenten mit den abgeschabten Arbeitshosen aus, dachte Quass und biss sich dabei die einzige Plombe, die in seinen elblerischen Zähnen steckte, an dem Lammbraten aus. Da er aber nicht recht wusste, wie er neben der Pressedame, die sich gerade nach den Preisen des Instituts erkundigte, die Plombe aus dem Mund nehmen sollte, behielt er sie noch eine ganze Viertelstunde lang zwischen seinen Zähnen. Er schob sie mit der Zunge hin und her und schwätzte dabei liebenswürdig mit der Pressedame. Erst bei den Artischocken, die er nicht zu essen verstand, gelang es ihm, die Plombe in das Glas Liebfrauenmilch, das zu den Artischocken gereicht wurde, auszuspucken. Nur ein Mensch merkte jenes Intermezzo Abba Chakornak, und das war seltsamerweise Frau Anna Sedde, die Dame mit der schlechten Witterung der Wasserkante. Sie kam durch einen Zufall darauf. Nach dem Essen kam Musik und Tanz. Abba kam in seine alte gute Laune und brillierte. Kurz vor dem Feuerwerk fehlten er und Nana Chakornak auf eine halbe Stunde. Doch niemand merkte das im allgemeinen Trubel. Kein Gast, nicht Fräulein Otterloh, nicht Dr. Quass, nicht Gidding, das Wunder der menschlichen Willenskraft, auch nicht Frau Sedde. Jedoch die Unglücksdame mit dem Spitzenkommando Ton und dem gebrochenen Herzen suchte gerade um diese Zeit im ganzen Hause nach Kaffeeservicen, da ihr Vorrat an Kaffeetassen erschöpft war. Trotz der wohlbekannten Schwüre des Personals mussten noch vergessene Service auf einigen Gastzimmern vom Nachmittagskaffee her zu finden sein. So stolperte sie auch in Frau Chakornaks Zimmer in der Molkerei der Königin Luise, ohne anzuklopfen, denn es waren ja außer Herrn Fraser alle Gäste auf dem Fest. Hier lag die Tochter des Saturn im Arm des Sohnes des Neptun, zwei jämmerliche Seelen, die sich wärmen wollten am flüchtigen Mondschein einer kurzen und verzweifelten Sinnlichkeit. Frau Sedde wurde nicht bemerkt. Sie schloss die Tür schnell und schlich in den Garten. Sie ließ Kaffeeservice Kaffeeservice sein. Sie stand im Nebel, ohne Mantel, ohne Halstuch, obwohl sich eine Dame ihres Alters leicht erkälten konnte in einer feuchten Herbstnacht, in der die Hexen und die Füchse sich rings um das Schloss der Königin Luise badeten. Dies also war die Welt, in die Herrn Trilkes verwandtschaftliche Großmut sie empfohlen hatte. Dies also war der Stich ins Herz, den sie vor einigen Stunden instinktiv gespürt hatte, als sie ihr Wesen Arm in Arm mit diesem Nigger in den Garten tanzen sah. Dies also war der Dank des Paria an das gastliche Land, das ihn mit Festen feierte und das ihn eine Masse Geld verdienen ließ. Frau Sedde überlegte, ob sie auf der Stelle fliehen sollte. Jedoch sie kam zum Resultat, gerade nicht. Jetzt wusste sie, was ihre Aufgabe in diesem Hause war. Jetzt wusste sie, dass sie ihr Wesen schützen musste. Hoch erhobenen Hauptes und ohne ein einziges Kaffeeservice schritt sie die Freitreppe der Königin Luise hinan. 5. Die Tanten ohne. Den Höhepunkt des Festes bildete das Feuerwerk. Die Damen ließen sich ihre Pelze und Automäntel reichen und drapierten ihre Halstücher und Schals à la Carmen oder à la Nordpol-Expedition. Die Herren schlüpften in ihre schnittigen Raglans und Ulster und schlugen die Kragen hoch und setzten die Lederkappen und Velours und Melonen alle ein wenig schief übers linke Ohr. Und die ganze Gesellschaft versammelte sich auf der Freitreppe der Königin Luise und starrte voll Erwartung in den Bodennebel des Gartens, aus dem vorerst nur die gedämpften Flüche des Pyrotechnikers emporstiegen und einige bittere Worte, die er seinem Gehilfen gab, weil er mit einer Stunde Verspätung eingetroffen war. Die Angestellten des Instituts, das Küchenpersonal und das Pflegepersonal drängten sich hinter den Gästen in gebührendem Abstand auf der Terrasse des Hauses eng zusammen. Dort standen auch Frau Anna Sedde und Herr Gidding Ikarus, das Wunder der menschlichen Willenskraft. Im ersten Stock des früheren Gästehauses quetschten Joy und Freedom die durch den bösen Mars-Transit des Papa Fraser ferngehaltenen Zwillinge ihre smarten Nasen an die Fensterscheiben ihres Zimmers und warteten gespannt darauf, endlich in ihren wohlbekannten Schlachtruf ausbrechen zu können. »Oh, isn't it nice?« Dr. Abba stand abseits. Er war auf den Steinsockel geklettert, der das Säulengeländer der Terrasse an der obersten Treppenstufe abschloss. Er stand hoch über seinen Gästen. Der Kragen seines dicken, dunkelroten Snobmantels war hochgeschlagen wie bei den anderen Herren. Die Hände hatte er wie alle anderen Herren tief in seine Manteltaschen eingewühlt. Doch er war ohne Hut, so daß sein Haar, der Winterschnee, die weiße Krone der Rebellen im schwachen Schimmer des aufgehenden halben Mondes zu erkennen war. Es fröstelte ein wenig über Abbas Haus und er ärgerte sich ein wenig über seinen Feuerwerker. Es war geplant gewesen, das Feuerwerk schon vor einer Stunde loszulassen, bevor der Himmelsraum des Stiers, durch den der Mond in dieser Festnacht schwamm, am östlichen Horizont sich emporgewunden hatte. Es war die übliche Verspätung des sachverständigen Organisators, die der Feuerwerker da an Abba und an seinen Gästen ausließ. Schon brannten ein paar junge Herren auf der Treppe ein paar Witze ab, und eine junge Dame holte sich ihren Teilerfolg am Feuerwerk vorweg, indem sie sang: wer hat denn auch die ganze Vaseline ans Feuerrad geschmiert?« Es war die nikotinvergiftete Dame auf Entwöhnungskur, die 17-jährige Sidi Meier. Fatsch, da ging es los. Drei blaue Tanten, ohne, mit leisem Zischen, hoch, hoch, hoch und auseinander. 100 kleine blaue Leuchtkugeln verharrend, durcheinander tanzend, leise niederwallend. »Für die Uranus«, das war Abbas Stimme über alle seine Gäste hin. Zum ersten Mal seit Monaten verwechselte er wieder der, die, das. Doch das war nur der erste Schreck. Dann riss er sich zusammen und tat, was vorgesehen war. Er sang in einer fremden, gutturalen Sprache einen kleinen Ruf vom Sockel der Terrasse über all seine Gäste hin. Zu jeder Nummer seines pyrotechnischen Programms kam solch ein Ruf. Das Baby des Archimedes, Abba, des größten Negersängers seiner Zeit. Das alte Baby kannte seine Stimme. Das wusste, wie sein süßer afrikanischer Tenor für europäische Ohren klang, wenn er anschwoll und mit Inbrunst rief und abschwoll und verhallte. »Für die Uranus!« Dann kam der Ruf, den man am Kilimandscharo ruft, wenn man im Nebel irrt und seine Hütte nicht mehr finden kann. Bevor die letzte blaue Kugel löschte, war auch der Ruf verhallt. »Wohin? Wohin?« »Der Uranus!« »Mein Stern«, dachte der Jüngling von der Linkspresse, »Beethovens Stern und Lenins Stern und mein Stern. Ich werde den Kerlen schon kommen. Ich werde mein uranisches Element schon aufpäppeln. Ich schreibe von morgen ab einen neuen Stil, den Stil des uranischen Gottmenschen. Und ich werde vom Schreibtisch aufspringen und mich auf die Barrikade stellen, wenn die Stunde des Proletariats geschlagen hat. Und in 2 Jahren spätestens geht Herr Jachmann zu Fuß und ich sitze in meinem eigenen Auto. Kannst dich drauf verlassen, Uranus.« 3 bunte ewige Liebe ohne. Ein gewaltiges Feuerrad in allen Farben spielend in der Mitte. 2 kleine Feuerräder rechts und links in Gold, dazu Raketen im Bogen mit leisem Knallen einen silbernen Regen werfend. Das war für den Neptun, den fernsten Stern der kreisenden Planeten, Abbas Stern. Er sang die ersten Worte eines kleinen Kinderliedes, der Rebell auf seinem steinernen Sockel. Es war ein Wiegenlied im Dixieland-Jargon, das die Plantagenknechte nach dem Baumwollpflücken ihren müden Kindern singen. Ein Lied, das so viel hieß wie »Alle Kindlein schlafen schon«. Der Neger auf dem Sockel sang es leise, ohne großen Ton. »Das war schlecht«, dachte Professor Anderhecken, der große Nervenspezialist, der trotz seines Misstrauens gegen die Astrologie die Bedeutung des Neptun ganz genau kannte. »Hier hätte der Kerl was ganz Wildes singen müssen, meiner Ansicht nach.« Auch der Griesgram von der Rechtspresse war ärgerlich über Abbas Kinderlied. Hier wäre etwas ganz anderes am Platz gewesen, dachte er, etwas Nervenaufpeitschendes, etwas Rebellisches. Sie wussten nicht, dass alle wahren Söhne des Neptun, wenn ihre Haare weiß geworden sind, die kleinen Kinderlieder wieder singen. Die Feuerräder zischten weiter, als Abbas, alle Kindlein schlafen schon längst im Bodennebel seines neuen Kindergartens hingesunken war. »Der Dussel mit dem Lippenstift. Trotz des Verbots ganz wieder das Programm. 10 laute venezianische Kerzen mit gewaltigem Getöse abgeschossen, dann aber stillstehend in der Luft. 10 geschlängelte Feuersäulen. Saturn! Und Nana Shakornak wusste, dass der Ruf, der jetzt vom Sockel kam, für sie bestimmt war. Und Gidding Ikarus, obwohl er nicht an seinen eigenen Planeten glaubte, sah voll Hass auf die geschlängelten Feuersäulen. Und Bankier Jachmann, der auch als Kindchen des Saturn sich fühlte, weil Abba ihm auf diese Weise Frau Olgas böse Kinderlosigkeit erklärt und mit des großen Saturnaliers Michelangelo ähnlichem Geschick betröstet hatte, Paul Jachmann dachte sich, ja, hier muss man sich ja einen Schnupfen holen. Der Neger sang für Nana Shakornak. Es klang ihr wie »Wozu, wozu, wozu?« »Merkur!« Das war ein Heer von kleinen Feuerspeiern, hinüber und herüber, ganz in flaches Gold getaucht. Und in der Mitte hob sich jetzt ein breites Feuermaul, eine bengalische Fontäne, die alle kleinen Bogenspeier schluckte, wenn sie von rechts und links geflogen kamen. Das war die Nummer, die des Feuerwerkers ganzen Stolz ausmachte, weil sie am schwierigsten aufzustellen war. Eine tolle Sache, eine ganz besondere Spezialität. Jedoch es klappte alles. 1, 2, 3. Es war wie der Betrieb in einem aufgestocherten Nest der Waldameisen. So wohlgeordnet alles, so verständig ausgetüftelt, so glänzend kalkuliert, so algebraisch ausgebaut. Da kommt der große Stecken aus der Höhe und stochert in das Nest. Was nützt jetzt noch die ganze Organisation? Der Stecken aus der Höhe stochert immer weiter. Was nützt die ganze Algebra? Das Feuermaul aus falschem Gold frisst alles auf. Es war die erste Strophe eines Hohngesangs, was Abba dazu sang. Es war der Hohngesang, der auch durch die gewaltigen Worte klingt. Und ich sage euch, es wird eher ein Kamel durch ein Nadelöhr gehen. Die Merkurianer auf der Treppe aber, die Geschäftemacher und die Flirterinnen, die Herren mit der relativen Weltanschauung, die Damen mit der Algebra des Lebens, sie höhnten alle lustig mit und riefen fröhlich ihrem eigenen Stern hier pfui und nieder ins verzerrte Angesicht. »Der rote Mars!« Der drohende Stern, der Stern des Blutes, der Stern, der in dem Himmelsraum des Widder und des Skorpion am mächtigsten wirkt. Die Inder und die Mexikaner, die Afrikaner und Chinesen, die Griechen und die Grönländer, durch Ozeane und durch Gletscher voneinander abgetrennt, sie alle sahen seit Ewigkeit diesen Stern mit gleichen Augen und mit gleicher Angst. Der Höhlenmensch, wenn ihn der böse Geist des Todes nicht mehr schlafen ließ, trat brummend aus der Höhle und wandte sein zottiges Angesicht zum hilfespendenden Äther hoch. Und er erschrak, wenn er den rötlichen, dräuenden Stern im Mittelpunkt der großen Himmelsschale stehen sah. Keins Stern, des rasenden Ajax-Stern, der Stern der Mörder und Ermordeten. Doch auch der Stern Kolumbus, der ihn immer weiter gegen Westen trieb, der Stern der Pioniere, der Stern des tosenden Nord-Süd-Express. Und da der Mars so gut wie böse ist, so gut wie böse, wie der brennende Eifer und der tobende Kampf, stieß Abba zu dem roten Regen aus 10 roten Tanten ohne einige tierische, halbartikulierte Schreie aus. »Mein Stern«, dachte Sidi Meier, die 17-jährige Nikotinvergiftete. »Dr. Abba hat gesagt, dass der Mars mein Stern ist, dass ich an dem Mars verbrenne, dass der Mars mich 50 Zigaretten täglich rauchen macht. Ach Gott, mein Temperament, mein armes, totgehetztes, marsisches Temperament. Die Venus, der stille Stern, sagt Dr. Abba, wird mir helfen. Frau Venus, steh mir bei. Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand hinein als du, mein kleines, nikotinfreies Venuslein. Ach, auf die eine kommt es aber heute wirklich nicht mehr an. Zu interessant. Und steckte sich eine neue Zigarette an. Sie bat ihren unbekannten Nachbar um Feuer von seiner Zigarre und wechselte schon kurz darauf mit ihrem unbekannten Nachbar einige heiße Blicke, von denen selbst Dr. Abba nicht hätte sagen können, ob sie von Venus oder Mars gefunkelt waren. Der Mond stand nicht auf dem Programm. Der stand leibhaftig über dem Gebüsch des Ostens und strahlte seinen lebenden Schein in allen Pausen des Programms auf die Flickschneiders Tochter aus München und auf ihre vollgehäufte Melancholie. Der Jupiter war das größte Feuerrad des Abends, eine riesenhafte, smaragdgrüne, ewige Liebe ohne. Dazu viel grüne Einzelsterne aus Raketen und zwei bengalische Fontänen, silbern, rechts und links. Quassstern, dachte Fräulein Otterloh. Wo steht er nur, der Bauer aus Tirol? Da steht er, neben seiner Pressedame und hat natürlich als der einzige Herr des Abends keinen Mantel an. Ein Bauer friert ja nicht so schnell wie die Püppchen und Skelette aus der Stadt. Endlich mein Stern, wird er sich denken, der männliche Stern. Was nützt Neptun und Uranus, Saturn und Mars, Merkur und Mond, wenn alle Männer nur noch Bubis oder Greise sind? Und während ABBA für den Jupiter und seine Kinder eine Melodie aus Stolz und Selbstbewusstsein formte, dachte Fräulein Otterloh, gibt es wirklich keine Männer mehr? Bis zu ihrem 40. Jahr bleiben sie in ihrer Milchzeit stecken und spielen unsere guten Boys und unsere wohlbekannten und frisch fröhlichen geschäftsgewandten Jungen, und dann kommt Herrn Trilkes kleiner Klaps, und sie sind Greise. Und zwischendrin gibt's zwischen Milchzeit und den Wechseljahren keine Männer mehr. Komm, mein Bäuerchen, komm, oh, komm. Und Fräulein Otterlohs Gedanken waren so beschäftigt, dass sie den eigenen Stern, die keusche Venus, völlig übersah. Das war der Rest aus allen bunten Tanten ohne. Topaz, Türkis, Reseda und Rubin, umspült von mildem Silberregen, unzählige Kugeln, hoch erhoben über allem anderen Feuerwerk, in sanftem Schweben niedersinkend und noch im Löschen milde eingelullt von ABBAs schmelzenden Tönen. Komm, oh komm! Und dann zum Schluss die Sonne, das Taggestirn, das schmetternde Taggestirn des Pyrotechnikers, großer Augenblick. Viel kleine Popokatepetl und der große Popokatepetl, die Paula mit dem Kurzschluss und die sämtlichen Kanonenschläge, die Frösche und die Ratterer, die lang genug zurückgehaltenen Tanten mit und alle ewige Lieben mit. Der Krach, der Krach, der Krach des großen menschlichen Lebens. So schmettert es durch alle Wälder und durch alle Städte, wenn die Sonne aufgeht. So schmettert es am Morgen gegen alle bösen Mächte unserer Nacht. So schmettert es am Morgen auch gegen alle sanften Mächte unserer Nacht. So schmettert es durch unseres Himmels dickste Wolkenwand hindurch. Und ABBA und sein ganzes Publikum, die Gäste und Patienten, das Personal, der Bauer aus Tirol, die keusche Venus in den Fischen, die Presse, die arme Tochter des Saturn, Paul und Olga Jachmann, Frau Anna Sedde und Gidding Icarus und hinter ihren Fensterscheiben Joy und Freedom, sie stimmten alle ein in ABBAs abgerissene Rufe und in den großen Krach des großen Popokatepetl und riefen alle: »Ah! Ah! 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 Ah!«
Uli Jaki las die 7. Folge von Max Mohrs Roman »Venus in den Fischen«. Technik Jack Jakob, Redaktion und Regie Stefan Heimann. Produktion Schweizer Radio DRS 2010. Das Feuerwerk ist abgebrannt, die letzten Gäste sind weggefahren, weshalb in diversen Gemächern des Medizinisch-Astrologischen Instituts aber noch nicht so rasch Ruhe einkehrt. Sie erfahren es am nächsten Dienstag um 15 Uhr in der Lesung im 2. Diese Lesung können Sie im Internet nachhören oder als Podcast abonnieren unter drs2.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.